Exist-Podcast für Gründerinnen und Gründer aus der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Exist-Podcast. Heute stellen wir Ihnen das Startup RMF Tech vor, das Gründungsteam der Sächsischen Technischen Universität Bergakademie Freiberg hat ein Verfahren entwickelt, das Metalle aus Produktionsrückständen zurückgewinnt, damit sie anschließend wieder in der Produktion eingesetzt werden können. Das Verfahren wurde von der Hochschule patentiert und aktuell verhandelt das Gründungsteam mit der Hochschule darüber, wie die Patentrechte auf das Startup übertragen werden können. Über seine bisherigen Erfahrungen habe ich mit dem Co-Gründer Martin Reiber gesprochen. Herr Reiber, bevor es um das Thema Patente geht, lassen Sie uns doch erst nochmal über die Geschäftsidee von RMF Tech sprechen. Wie sieht die aus?
Ja, das Besondere an unserer Geschäftsidee ist, dass wir strategische Metalle bzw. auch Technologie- und Elektronikmetalle aus Stoffströmen zurückgewinnen, die derzeit kostenintensiv entsorgt werden müssen, obwohl diese wertvollen Metalle enthalten sind.
Um was für Metalle geht das da? Was soll da entsorgt werden?
Also was entsorgt wird, sind sozusagen verschiedene Produktionsrückstände oder auch Elektronikrückstände aus der Produktion. Die enthalten eben Metalle wie Indium, Gallium und Germanium. Diese drei sind sozusagen die Grundlage für die ganze Hightech-Industrie, die wir heutzutage benutzen. Also kein Smartphone funktioniert ohne diese Metalle, kein Display, keine Leuchtdiode, kein Funkchip im Smartphone. Also ohne diese Metalle wären wir blind, könnten nichts hören. Also das ist sozusagen die Basis für unsere heutige Zeit, kann man so sagen.
Und das heißt also, ja. Sie haben ein Verfahren entwickelt, das diese Metalle herausfiltert, sodass die Industrie dann diese Metalle wieder neu einsetzen kann.
Genau, also unser Verfahren ist sehr flexibel. Also wir können mit Lösungen arbeiten, wir können mit Schlacken, Schlemmen und Stäuben arbeiten. Ziel am Ende ist es dann, die dem Kunden, von dem die Abfälle stammen, wieder in die Hand zu geben. Das heißt also, wir holen aus seinen Abfällen die Metalle zurück, diese gehen sozusagen in die Produktion des Kunden zurück. Der spart Entsorgungskosten, Einkaufskosten, es wird Deponieraum geschont, CO2-Emissionen werden eingespart und gleichzeitig wird also auch das Versorgungsrisiko für diese Metalle, die also alle hauptsächlich aus Asien kommen, reduziert.
Sie haben das Verfahren an der Bergakademie TU Freiberg entwickelt, haben Exist-Forschungstransfer bekommen, beziehungsweise kommen es noch. Inwiefern wurden Sie von Ihrer Hochschule unterstützt auf Ihrem Gründungsweg?
Ja, man kann sagen, eigentlich den ganzen Weg sind wir gemeinsam gegangen. Die Idee zur Ausgründung, die stammt eigentlich von unserem Professor gemeinsam mit uns. So vor 2,5 Jahren ist das so grob entstanden. Und aus dieser Vision wurde also dann die Idee. Und glücklicherweise haben wir also dank der Erich-Krüger-Stiftung, der ist ja also zur TU Freiberg mit dazugehört, die Möglichkeit bekommen, diese Idee noch weiter zu entwickeln und so dann auch die Möglichkeit zu bekommen, uns für den Exist-Forschungstransfer zu bewerben. Den haben wir also dann auch glücklicherweise bekommen. Um aber so weit zu kommen, haben wir also auch Unterstützung von dem Gründernetzwerk von Saxid erhalten. Und natürlich hat uns die TU Freiberg auch dabei unterstützt, eine Räumlichkeit zur Verfügung zu stellen, wo wir unsere Demonstratoranlage bauen konnten, die auch fertigstellen können jetzt und sozusagen dort die ersten größeren Sachen angehen können.
Mhm. Ihr Verfahren ist auch patentiert, wenn ich richtig unterrichtet bin. War es so, dass die Hochschule damals das Patent angemeldet hat?
Genau, zum aktuellen Stand. Wir haben 2 erteilte Patente. Für die erteilten Patente sind wir natürlich dann mit unserer Hochschule in Verhandlungen gegangen. Dieser Prozess, eine Vereinbarung mit der Hochschule zu finden, ist auch noch nicht abgeschlossen. Also was wir zumindest jetzt besprochen haben, was dann sich auch so ereignen wird, es wird also zuerst einen Zeitraum geben mit einer Ausschließlichkeitslizenz für uns als Startup, wo also nur wir das nutzen dürfen. Diese Zeit ist noch nicht genau festgelegt, aber es werden schon ein paar Jahre werden. Und nach dieser Zeit wird dann das Startup, werden wir die Möglichkeit bekommen, die Patente dann auch zu erwerben.
Wie haben Sie sich denn auf das Gespräch mit der Hochschule oder auch mit der Transferstelle vorbereitet? Das ist ja nicht so ganz ohne diese ganzen patentrechtlichen Aspekte und auch die Werthaltigkeit eines Patents zu ermitteln.
Ja, richtig. Zumal in unserem Fall sind es jetzt Verfahrenspatente. Da ist es so sehr schwierig, dort einen Wert genau zu bestimmen, da man jetzt auch schlecht sagen kann, das wird jetzt 1 Million Mal benutzt oder nicht. Was das anbelangt, haben wir uns natürlich mit unserem Professor beraten. Wir haben natürlich auch Unterstützung erhalten von unserem Gründernetzwerk von der TU Freiberg, Also Saxit hat uns dort also in allen Bereichen unterstützt. Und dann sind wir aber proaktiv auf die Kollegen von der Hochschule zugegangen und haben also dann im gemeinsamen Gespräch erstmal die Wünsche der Hochschule erörtert, unsere Wünsche, und haben dann versucht, dort einen Nenner zu finden, womit alle leben können. Und wie gesagt, dieser Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen.
Mhm. Jetzt sagten Sie, die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen, aber gleichzeitig sind Sie auf dem Markt und Sie müssen ja auch was unternehmen und tun und Kunden akquirieren und auch vielleicht das Verfahren weiterentwickeln. Wie gehen Sie denn jetzt damit um? Das ist ja noch so ein Schwebezustand. Stand.
Ja, also glücklicherweise, da haben wir uns mit unserer Hochschule schon einigen können. Also es ist uns jetzt im Zeitraum des Forschungstransfers vollends erlaubt, die Technologie zu benutzen, sodass es jetzt aktuell kein Problem darstellt. Und wie gesagt, wenn der Forschungstransferzeitraum dem Ende entgegenkommt, werden wir dann auch mit den Verträgen so weit sein, dass es dann einen nahtlosen Übergang gibt. Mhm. Also da war die Hochschule entgegenkommend, was es jetzt anbelangt.
Würde noch mal gerne auf das Thema IP-Strategie gehen. Haben Sie so eine Strategie tatsächlich entwickelt? Also oft wird ja auch gesagt, dass Startups sich eigentlich viel zu wenig mit dem Thema auseinandersetzen oder wenn, dann ist es schon sehr spät. Wie sind Sie da vorgegangen? Also wie haben Sie sich gedanklich und auch inhaltlich darauf vorbereitet?
Gut, also das war ja jetzt bei uns eine günstige Konstellation. Da wir ja die Erfinder sind, wissen wir ja erstmal genau, was steht in unseren Patenten drin. Wir wissen dann auch später, was werden wir im Prozess davon brauchen, was werden wir nicht brauchen. Also man sollte auch durchaus seine eigenen Patente dann kritisch hinterfragen. Selbst wenn ich es zur Anmeldung gebracht habe, gemeinsam mit der Hochschule, ist das jetzt wirklich wichtig für meinen Prozess oder nicht? Und dann natürlich erstmal ganz wichtig, dass man im Team entscheidet, welches Patent wird gebraucht, welches wird nicht gebraucht. Da haben wir natürlich auch schon viel Input bekommen, wo wir mit potenziellen Investoren gesprochen haben, die natürlich auch immer sehr gerne Patente sehen, dass die Technologie geschützt wird. Also man braucht die Patente auch, um Investoren überzeugen zu können. Deshalb ist es also ein Abwägen, wie viele Patente brauche ich, damit die Investoren mir vertrauen und wie viele Patente brauche ich sozusagen, um meine Technologie entsprechend abzudecken. Und man hat natürlich das Problem, dass man manchmal schwer abschätzen kann, was brauche ich in der Zukunft und was nicht. Also man sollte sehr aufpassen, dass man möglichst groß denkt. Also nicht zu klein, sondern schon möglichst groß und alle Eventualitäten gemeinsam erörtern und überlegen, was dann relevant sein könnte. Mhm. Also erstmal festzulegen, welche Patente ich dann angehen möchte.
Mal unabhängig von der Patentfrage, wie hat sich denn Ihr Unternehmen seit der Gründung entwickelt, beziehungsweise Sie sind ja noch nicht so lange am Markt, wie geht es Ihrem Unternehmen?
Also wir sind mit der Gesamtentwicklung sehr zufrieden. Wie gesagt, ursprünglich wollten wir die Gründung erst später realisieren, hatten aber dann von ersten Pilotkunden schon so viele Anfragen, dass wir also in die Situation gekommen sind, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen die Gründung vorziehen und hatten sogar, bevor wir gegründet sind, die ersten Zusagen für die ersten Forschungsaufträge. Deshalb muss man sagen, sind wir mit der Entwicklung sehr zufrieden. Die Kundenakquise läuft bei uns sehr gut. Auch jeder im Team hat seine Position gut gefunden. Das ergänzt sich also auch gut. Und ja, also dafür, dass wir jetzt erst seit August auf dem Markt sind, müssen wir sogar bei einigen Aufträgen ein bisschen bremsen, weil wir die gar nicht alle jetzt so schnell bearbeiten können.
Zu guter Letzt, was können Sie anderen Gründungsteams empfehlen?
Ja, also was wir auf jeden Fall empfehlen können von unserer Seite, gerade wenn man ein junges Gründerteam ist, dann ist es sehr wichtig, sich Erfahrungen zu holen, die man natürlich noch nicht haben kann. Also Coaching ist sehr wichtig. Und dort haben wir vor allen Dingen gemerkt, dass im Bereich Kommunikation ein Coaching von großem Vorteil ist. Also wie rede ich mit den Leuten an der Hochschule, wie mit dem Professor, wie mit Kunden? Ja, wie kann ich das also gut aufbauen, um dann also auch meine Wünsche entsprechend in die Tat umzusetzen? Das ganze Coaching natürlich nicht nur auf die Kommunikation bezogen, sondern auch auf den PR-Bereich. In rechtlichen Aspekten sollte man sich durchaus auch beraten lassen. Und ganz wichtig, auch um einen guten Markteinstieg zu bekommen, sollte man Ausschau halten, ob man einen Industriecoach findet, der einen mit unterstützen kann, der gerne auch älteren Semesters sein darf, der vielleicht auch in diesem Marktbereich schon aktiv war, der natürlich auch Kontakte hat und einem dort helfen kann. Ja, des Weiteren würden wir allen Teams empfehlen, die vielleicht auch erst am Anfang mit einer Idee stehen, wenn man sich für den Exist-Forschungstransfer bewirbt und man eine Sache angehen will, die also sehr techniklastig ist. Das heißt, wo man also einen Demonstrator planen und bauen möchte, sollte man versuchen, die Projektlaufzeit auf 2 Jahre anzusetzen. Denn aus unseren Erfahrungen kommt man immer wieder an Probleme, was die Lieferzeiten anbelangt. Also das hat uns auch viel Kopfzerbrechen bereitet, ehe man Gerätschaften, die man bestellt hat, dann bekommt. Natürlich, wenn man die Hochschule zwischendrin hat, hat man also auch noch die Beschaffungszeiten, die man entsprechend einplanen muss. Und vor allen Dingen auch bei der Hochschule ganz wichtig, die Uni-Mitarbeiter, die also dort involviert sind, immer abholen und informieren. Und natürlich auch mit den Gründernetzwerken eng zusammenarbeiten, je eher, desto besser.
Das war der Exist-Podcast. Die Fragen stellte Regine Hebestreit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.